Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das heißt, es geht heute um digitale Fantasy, um ein E-Book, was gestern erschienen ist tatsächlich. Bevor wir uns den Einhörnern und der fantastischen Welt in Claudias Roman zuwenden, eine kurze organisatorische Sache. Und zwar werden gleich Karten verteilt von meiner Lektoratskollegin Deborah und von Emily, der Tochter der Autorin. Da habt ihr die Chance auf ein gratis E-Book, falls ihr einen Code auf der Rückseite der Karte findet. Und ihr könnt vor allem auch mit etwas Glück, wenn ihr funkelnde Sterne entdeckt, so einen Einhorn-Kettenanhänger gewinnen. Die werden wir nachher im Anschluss an die Lesung verteilen. Da kommt einfach vor, wenn ihr eine entsprechende Karte gezogen habt. Genau, und jetzt wenden wir uns natürlich dem Titel zu. Worum geht es denn in Unicorn Rise? Was ist deine Geschichte ganz grob, damit ihr wisst, worum es geht?
Ja, in Unicorn Rise geht es um eine verborgene Welt, die liegt direkt neben unserer und die heißt Ambar. Wird auch das Silberne Königreich genannt und in dieser Welt, das ist quasi die Heimat von Fabelwesen. Die Besonderheit ist, dass es diese Wesen aber jeweils immer nur ein einziges Mal gibt und das macht sie halt besonders wertvoll. Die Wesen sind jeweils an einen Lord gebunden und es gibt natürlich ein Herrscher-Totem, also Totems werden die genannt, diese Schutztiere, diese Fabelwesen. Und das ist das Einhorn. Und ja, wir erleben in der Geschichte Unicorn Rise die Prinzessin, die ihr Königreich verliert und es versucht zurückzugewinnen.
Und die das Ganze auch erst noch erfahren muss, ne? Am Anfang der Geschichte weiß Tara tatsächlich noch von gar nichts. Sie ist ein Mädchen, ein ganz normales von nebenan und wird dann mit den aufregenden Ereignissen konfrontiert.
Ganz genau.
Du selbst lebst in der Eifel mit deiner Familie. Wie organisierst du denn deinen Schreiballtag da so zwischen? Einen Teil deiner Familie lernen wir ja schon kennen hier, eifrig beim Verteilen.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich habe zwei kleine Kinder und deswegen schreibe ich die meiste Zeit nachts.
Oh.
Da bin ich dann morgens ab und zu etwas müde, aber wenn die Geschichten so fesselnd sind, dann kann ich auch nicht aufhören zu schreiben und dann lohnt sich das für mich.
Und gestern beim Erscheinungstag, was habt ihr da gemacht? Das war ja ein großes Ereignis.
Ja, wir waren die meiste Zeit im Auto unterwegs und zwar hierher, also insgesamt 5 Stunden. Aber wir haben das dann gestern noch so ein bisschen gefeiert mit einem gemeinsamen Abendessen hier in Leipzig.
Sehr schön, das war dann ja schon gleich der richtige Auftakt.
Richtig.
Ja, ich würde sagen, wir wollen dann auch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern ich überlasse die Bühne jetzt dir. Gleich stellt meine Kollegin Deborah noch im Anschluss ein paar Fragen und ihr könnt natürlich Fragen loswerden. Und jetzt geht's los mit den Einhörnern.
Jawohl. So, ich beginne mit dem Prolog. Der bringt uns direkt nach Ambar und zwar zur dunkelsten Stunde. Die Nacht hatte sich bereits über das Silberne Königreich gesenkt, als das feindliche Horn ertönte und die angespannte Stille mit seinem durchdringenden Klang durchzog. Pellegri Advena blickte vom Wehrturm auf die Hauptstadt Meljaro hinab, aus der Rauchschwaden in den Himmel stiegen. Mittendrin ein schwarzes Heer, das in Richtung Palast marschierte. Noch nie hatte sich ihm ein solcher Anblick geboten. Tausende kampfbereiter Männer in scheppernden Rüstungen, die sich im Gleichschritt auf den Mittelpunkt des friedlichen Landes zubewegten. Angetrieben von ihrem Kommandeur überrannten sie die stolze Stadt, als wäre sie nichts weiter als ein Erdbeerfeld. Inmitten des Rauches zog der Feuervogel Feig seit der Dämmerung seine Kreise. Dem Blick des beeindruckenden Tiers entging nichts. »Wir sind umzingelt«, wisperte Pellegrir, der durch die goldenen Augen des Phönix sehen konnte, als wären es seine eigenen. Nun, da er die vorrückenden Streitkräfte rund um Meljaro wusste, bestimmten erstmals Angst und Verzweiflung die Gefühle des erfahrenen Feldherrn. Das Gold, das auch seine Augen erfüllt hatte, verschwand. Pellegrir hatte genug gesehen. Im Angesicht der Übermacht des Feindes war er gezwungen, seine Position zu verlassen und den König aufzusuchen. Die Luft war von Schreien durchzogen. Dazwischen mischte sich das Geräusch schneidender Klingen. Vor den Palastmauern hatten die Gefechte bereits begonnen. Immer weiter rückten die feindlichen Kämpfer zu den weißen Türmen vor, auf denen die Bogenschützen in Stellung gingen. »Schießt, sobald sie das Tor erreicht haben«, befahl Pellegrir den Soldaten. Dann hastete er über die Burgmauern ins Palastinnere. Schweiß perlte von seiner Stirn, während er an die bevorstehende Begegnung mit seinem Herrn dachte. Sollte er die Wahrheit sagen? Nein, die war so grausam, so hoffnungslos, dass er sie nicht über die Lippen brächte. Der Verrat am silbernen Königreich reichte tief. Pellegrir wusste, dass Erebas schlimmste Befürchtungen sich bewahrheitet hatten. Der schwarze Löwe war gekommen und er hatte nur ein Ziel vor Augen, das Haus der Unicorns zu vernichten. Ein ohrenbetäubender Knall ließ Pellegrir auf seinem Weg in den Thronsaal innehalten. Der Boden unter seinen Füßen bebte. Erschrocken wandte er den Blick zur opulenten Kuppeldecke, von der Staub hinunterrieselte. Eilig setzte er sich wieder in Bewegung, rannte durch die zweiflügelige Tür aus weißem Alabaster. »Sie kommen!« Seine Stimme war nur ein Ächzen, als er völlig außer Atem vor dem König auf die Knie sank. »Sie sind ganz nah!« Erebas wandte sich seinem ältesten Freund zu und seufzte. Mit sorgenvoller Miene schaute er auf. »Mein Herr, wir müssen euch von hier fortbringen!« »Nein, ich werde nirgendwo hingehen.« Pellegrir starrte ihn entsetzt an. Ein dumpfer Schlag erschütterte den Thronsaal, doch das brachte den König nicht aus der Fassung. Er lächelte sogar ein bisschen. »Ich habe die anderen Erben der Totems bereits in die Menschenwelt entsandt. Für uns bleibt nur noch eines zu tun.« Er hob den Saum seines Ärmels und legte das sternförmige Mal frei, das weiß an seinem Handgelenk leuchtete. Pellegrir stockte der Atem. Er wusste, was diese Geste des Königs zu bedeuten hatte, denn Erebas hatte ihn darauf vorbereitet. Vor langer Zeit hatte er ihm gesagt, dass sie vielleicht einmal notwendig sein würde. Doch jetzt, da es soweit war, traf es ihn wie ein Schwerthieb. Er war unfähig, etwas zu sagen. Nie zuvor hatte das silberne Reich Amber einen größeren, gütigeren König gesehen. Pellegrir rang um Fassung, denn es war jene Güte, die letztlich auch das Ende seiner Herrschaft bedeuten würde. Das Mondlicht, das durch die hohen Fenster schien, umriss die Silhouette des Totems, das seit jeher die Herren vom Reich der silbernen Flüsse repräsentierte. Ein leises Schnauben entwich dem Einhorn, während es seine perlweiße Mähne schüttelte. Als der König sein Unterarm drehte, fiel Mondlicht darauf und brachte es zum Glitzern. »Wie ihr wünscht.« Pellegrir verneigte sich vor dem Mann, dem er die ewige Treue geschworen hatte, und vor dem reinsten aller magischen Tiere, das an den König gebunden war. Im nächsten Augenblick öffnete sich die zweiflügelige Tür ein weiteres Mal und die Frau des Feldherrn betrat den Saal. In ihren Armen wiegte sie einen schlafenden kleinen Jungen. Ihr langes rotes Haar wehte hinter ihr her, als sie schnellen Schrittes bis zum König vortrat. »Werden wir nicht fortgebracht?« fragte sie mit zitternder Stimme an ihren Mann gewandt. Dieser senkte den Kopf. Kurz darauf sah er zum König auf, der fest entschlossen schien. Pellegrirs Frau bemerkte, wie Erebas die Hand sinken ließ. »Was hat das zu bedeuten?« Sie erkannte das Mal des Königs, das dieser gerade wieder mit seinem Ärmel verdeckte. »Ich werde mein Totem an einen sicheren Ort bringen«, erklärte er endlich. Pellegrirs Frau tat einen Schritt zurück. »Aber Herr, ohne die Macht des Einhorns sind wir verloren!« »Wir haben den Kampf bereits verloren. In dieser finsteren Stunde müssen wir die Zukunft Ambas beschützen, unsere Kinder.« Er bedachte den schlafenden Jungen in ihren Armen mit einem bangen Blick. »Es ist der einzige Weg, Neone«, pflichtete ihm Pellegrir bei, während er seiner Frau liebevoll die Hand auf die Schulter legte. Schluchzend klammerte sie sich an ihren Sohn. Sie strich ihm eine Locke aus der Stirn und schlug die Decke enger um den Kleinen. Ein Donnern erschütterte den Thronsaal. Es folgte ohrenbetäubende Stille, die fast genauso schlimm war. Unmerklich nickte Neone dem König zu. Erebas tat es ihr nach. »Nun kommt!« Der König warf sich seinen silbern glänzenden Mantel um die Schultern und hastete durch eine Seitentür aus dem Saal, den langen Gang hinauf bis zum Kinderzimmer, in dem die kleine Prinzessin friedlich in ihrer Wiege schlief. Mephit, ihre Kinderfrau, hatte sie und Neones Sohn mit einem einfachen Schlummerzauber belegt, ein magisches Schlaflied, das die beiden Babys von den Klängen des Aufruhrs abschottete. Sanft strich der König seiner Tochter über die fast schneeweiße Wange. Ihr Gesicht war so rein, so makellos schön wie das Einhorn, das mit dem König den Raum betreten hatte. »Hoffentlich gelingt es«, murmelte er. »Sie werden sich an nichts erinnern«, versprach Mephit, die an der Wiege der Herrin von Amber wachte. Seit 3 Generationen diente die Zwergin dem Königshaus und war Erebas eine liebgewonnene Vertraute. Er wusste, dass Ambers Zukunft bei ihr in guten Händen war. In weiser Voraussicht hatte sie deshalb gebeten, sämtliche Vorbereitungen zur Rettung der Nachkommen zu treffen. Und wie immer hatte sie seinen Auftrag gewissenhaft ausgeführt. Der Schleier des Vergessens wird sie vor ihren Feinden bewahren, bis ihre Zeit gekommen ist, sich gegen sie zu erheben. Erebas betrachtete sein einziges Kind. Liebe lag in seinem Blick und die uneingeschränkte Bereitschaft, sich für seine Tochter zu opfern. Mephit zog sich ihre blaue Spitzenhaube über den Kopf. »Ich werde dafür sorgen, dass es ihnen gut geht.« Der König nickte ihr dankend zu, ehe er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Wiege richtete. Der größte Schatz seines Reiches schlummerte friedlich darin, nichts ahnend von dem Angriff auf sein Zuhause. Erebas war, als würde ihm jemand ganz langsam das Herz zermalmen. »Sie ist noch so klein«, klagte er. »Sie wird schnell wachsen«, Mephit trat an seine Seite, »und in einer anderen Welt heranreifen, um Amba in eine sichere Zukunft zu führen.« Erebas schluckte schwerfällig. Da nahm er die winzige Hand seiner Tochter und bettete sie auf das sternförmige Mal, das sich oberhalb seines Handgelenks abzeichnete. Es begann abermals zu leuchten und silbern glitzernder Staub ging von ihm aus, der sogleich beide umgab, König und Prinzessin. Der Staub sammelte sich um das Mädchen und floss in ihren leicht geöffneten Mund. Für einen Moment wirkte es, als würde erst ihr Gesicht, dann ihr Hals und zuletzt ihr Arm von innen heraus silbern leuchten. Als der glitzernde Staub schließlich in ihr verglomm, erschien das Mal des Königs auf ihrer Haut. »Von nun an soll Amaris dir gehören«, flüsterte Erebas und küsste seine Tochter auf die Stirn. Die Prinzessin gab ein leises Brabbeln von sich und fiel dann wieder in einen tiefen Schlaf. »Träum schön, mein Stern.« Ein weiterer Donnerschlag ließ das Gebäude erbeben und die Geräusche des Kampfes drangen deutlicher zu ihm vor. Schon bald würde er auch im Palast toben. »Die Zeit drängt«, merkte Mephit an und bedeutete Neone, den Jungen neben die Prinzessin zu legen. »Ich werde immer bei dir sein«, hauchte sie, während sie Mephits Anweisung befolgte. »Nichts kann uns trennen, nicht einmal der Tod.« Weinend presste sie die Lippen zu einem Kuss auf die Wange ihres Kindes, dann löste sie sich von ihm, damit Pellegrin ihm das Mal des Phönix schenken konnte. Anders als bei der Königstochter tanzten diesmal keine silbern glitzernden Staubpartikel, sondern rot-goldene Funken durch die Luft. Kurz darauf glühte die Flamme des Feuervogels am Handgelenk des Jungen. »Möge er dir Freund und Helfer sein, mein Sohn.« Pellegrin strich ihm über den Schopf. Dann zog er seine Frau sanft an sich und Mephit übernahm das rollende Bettchen. »Wartet!« Erebas beugte sich noch einmal über die schlafenden Kinder, die so eng aneinander geschmiegt lagen, dass sich die Male der beiden berührten. Der Stern leuchtete silbern, die Flamme golden. Das Licht der beiden vermischte sich miteinander und rotblaue Funken stoben knisternd empor. »Wie außergewöhnlich«, raunte Neone ergriffen. »Sie gehören zusammen.« Erebas fasste in das Bettchen und legte die Hand seiner Tochter an die des Jungen, die sich daraufhin um die der Prinzessin schloss, verbunden, um sich gemeinsam zu erheben. In Erebas Augen glitzerten Tränen, als Mephit die Kinder durch das schimmernde Tor aus buntem Glas fuhr. Das weiß glitzernde Einhorn folgte ihnen. Kurz bevor es hindurch war, drehte es sich noch einmal zum König um. Er nickte ihm zu, woraufhin das Einhorn den Kopf senkte, ein letztes Mal. Dann wandte es sich ab und verschwand durch das Tor. Kurz bevor es sich schloss, erklang ein gellender Schrei. Flügelschlagen war zu hören. Wie ein roter Pfeil schoss der Phönix zwischen ihnen hindurch, drehte eine letzte Abschiedsrunde um Pellegrin und verschwand dann ebenfalls durch das Tor. Alles, was von ihm zurückblieb, war eine lange rote Feder, die in Pellegrins ausgestreckte Hände segelte. Der König wusste, dass dies ein Abschied für immer war. Er würde Amaris und seinen Stern nie wiedersehen, genauso wenig wie Pellegrin seinen Sohn und den Phönix. Die letzte Unicorn würde fern von ihrer Heimat aufwachsen und, wenn ihre Zeit gekommen war, wiederkehren, um den Thron ihrer Familie zurückzuerobern. Blut besprenkelte die Mauern der silbernen Stadt, tauchte das majestätische Meliaro in die Farbe des Verrats. Und mit den Unicorns verschwand auch der Mond und die dunkle Macht des schwarzen Lords flutete das Land. So, das war jetzt der Prolog. Jetzt spulen wir ein bisschen vor und um genau zu sein, fast 18 Jahre. Terra, die kleine Prinzessin, arbeitet mittlerweile in einem Antiquitätenladen und es ist Montagmorgen und ihre beste Freundin hat sie gerade dort abgesetzt. Achso, es geht weiter eher aus der Sicht der Prinzessin. Gerade wollte ich meine Jacke ausziehen, als ich ein Räuspern hörte. Ich schreckte zusammen. An der Kasse stand jemand, ein hochgewachsener, breitschultriger Mann. Sein brauner Mantel mit Fellbesatz hatte etwas Mittelalterliches. Merkwürdig, dachte ich beim Anblick seines markanten Spitzbarts. War das ein neuer Trend oder... Nein, das konnte nicht sein. Ein furchtbar beklemmendes Gefühl stieg in mir auf. Aber das war unmöglich. Sicher eine Verwechslung. Bestimmt trugen gerade eine Menge Leute so ein Bart. »Wir haben eigentlich noch nicht geöffnet«, sagte ich, wobei ich mich fragte, warum ich ihn nicht hineinkommen gehört hatte. »War die Türglocke kaputt?« Der Mann betrachtete mich reglos. Im Licht des Kristallleuchters wirkten seine Augen fast ebenso schwarz wie das schulterlange Haar, das er glatt zur Seite gekämmt trug. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?« Ich versuchte mir, meine Verunsicherung nicht anmerken zu lassen. Er verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. »Oh ja«, ich räusperte mich. »Nun, wie kann ich Ihnen helfen?« Er verschränkte die Hände vor sich und kam auf mich zu. Dabei ließ er seinen Blick schweifen. Soll es vielleicht ein Geschenk sein, krächzte ich. Rasch räusperte ich mich erneut. Er nickte. Ein ganz besonderes, um es genau zu sagen. Natürlich, ich zwang mich zu lächeln. Wir haben eine große Auswahl an Spieluhren, verschiedenes Porzellan, Landschaftsbilder aus dem 18. Jahrhundert. Das ist nicht ganz, was ich suche, unterbrach er mich und ging zu einem der Bücherregale. Okay, überlegte ich kurz. Für wen soll das Geschenk denn sein? Was hatten Sie sich vorgestellt? Ruckartig drehte er sich um. Naja, ich suche nach etwas, wie sollen wir es nennen, Leuchtendem. Ehe ich über meine Worte nachdenken konnte, platzte es aus mir heraus. Lampen haben wir gleich da drüben. Er lachte und ich spürte, dass ich rot wurde. Sein Lachen wirkte fast hämisch. Ich dachte mehr an so etwas wie einen Stern. Sein Blick war durchdringend. Mich überkam ein eisiger Schauer. Der Mann legte den Kopf schräg und grinste. Diesmal hörte ich die Türglocke deutlich. Ich drehte mich um und sah zwei weitere Männer den Laden betreten. Ihre Aufmachung wirkte ähnlich mittelalterlich. Verwirrt beobachtete ich, wie sie sich links und rechts neben dem Eingang positionierten. »Was wollen Sie?« Ich ging rückwärts Richtung Kasse. »Was ich will?« Der Mann im braunen Mantel kam näher. »Die Kasse ist leer, wenn Sie darauf aus sind.« Er lachte auf. »Hier geht es nicht um Geld. Euer lächerliches Zahlungsmittel interessiert uns nicht.« »Wie bitte?« Langsam ging ich rückwärts zur Theke. Dort angekommen, versuchte ich, den Alarmknopf zu ertasten, den Miss Abernathy nach einem Überfall im vergangenen Jahr hatte anbringen lassen. »Wir haben einen weiten Weg hinter uns gebracht, um den Stern zu finden,« brummte der Mann mit eisiger Stimme. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Hier gibt es keinen Stern.« »Oh doch, den gibt es.« Seine Miene verfinsterte sich. »Du erinnerst dich an nichts mehr. Das wundert mich nicht. Du warst noch jung. Sicherlich war es einfach für Erebas, dir deine Erinnerung zu nehmen. Aber das wird dich nicht retten.« »Erebas?« Bei diesem Namen klingelte es. Er kam mir bekannt vor. »Aber woher?« »Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.« »Ach nein.« Ich schüttelte vehement den Kopf. »Sie müssen mich mit jemandem verwechseln.« »Unwahrscheinlich«, sagte er mit spöttischem Lächeln und deutete eine Verbeugung an. »Mein Name ist Telekin. Telekin Sherwa.« Ich gab mir alle Mühe, Ruhe zu bewahren. In Wahrheit schlug mir das Herz bis zum Hals. Dieser Mann machte mir Angst. »Also, wenn Sie nichts kaufen wollen, würde ich Sie jetzt bitten zu gehen. Wie gesagt, wir haben eigentlich noch geschlossen.« Ich hoffte, dass wir würde ihn verunsichern, merkte aber gleich, dass es keine Wirkung zeigte. Telekins Augen verengten sich zu Schlitzen. »Wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Und wir gehen nicht ohne den Stern, Prinzessin Terra.« Mir stockte der Atem. »Prinzessin? Was sollte das denn?« Aber da war noch etwas anderes, was mich viel mehr beunruhigte. »Woher kennen Sie meinen Namen?« »Jeder von uns kennt ihn.« Sein finsterer Unterton verursachte bei mir eine Gänsehaut am ganzen Körper. »Ich bin keine Prinzessin«, hauchte ich, während ich unter der Theke endlich den Notfallknopf gefunden hatte. »Sie sind doch verrückt.« Entschlossen drückte ich den Knopf. »Was hast du da gemacht?« Telekin, oder wie auch immer er sich genannt hatte, starrte auf meine Hand. Er musste die Bewegung bemerkt haben. »Die Polizei ist informiert. Sie wird jeden Augenblick hier sein.« Wie lange es wirklich dauern würde, bis jemand herkam, wusste ich nicht, aber die Drohung schien ohnehin keinen Erfolg zu zeigen. »Du glaubst doch nicht, dass ich darauf hereinfalle.« Telekins Gesicht hatte einen wirren Ausdruck angenommen. Im nächsten Moment preschte er zu mir und ehe ich mich versah, hatte er schon meinen Arm gepackt. »Lassen Sie mich sofort los!« schrie ich und versuchte verzweifelt, mich aus seinem Griff zu befreien. Doch er war stärker. Plötzlich riss er den Ärmel meines Pullovers hoch. Gierig starrte er auf das Mal an meinem Handgelenk. Schauer liefen über meine Haut. Was hatte das alles zu bedeuten? »Ich wusste es«, zischte er. Die Männer traten neben ihn. Dann stierten auch sie gebannt auf mein Handgelenk. »Wir haben es gefunden«, säuselte Telekin triumphierend, und die beiden fletschten die Zähne. Ich erschrak, denn sie glichen mehr denen von Raubtieren als von Menschen. Mit aller Kraft versuchte ich, mich loszureißen, aber Telekins Griff war zu fest. Ich nahm all meinen Mut zusammen, versuchte, jedes Zittern aus meiner Stimme zu verbannen und möglichst autoritär zu klingen. »Lassen Sie mich los! Die Polizei wird gleich hier sein!« »Ist das so?« Er wirkte völlig unbeeindruckt. Als sich unsere Blicke trafen, leuchteten seine Augen grün auf. Fassungslos starrte ich ihn an. Hatte ich das gerade wirklich gesehen? Ein Grinsen huschte über Telekins Gesicht. »Dein Vater dachte, er könnte dich beschützen. Was für ein dummer Mann!« »Dad? Was hatte Dad denn mit diesen Männern zu tun? Das ergab doch überhaupt keinen Sinn.« Meine freie Hand suchte nach dem Pfefferspray, das Miss Abernathy unter der Theke neben dem Notfallknopf deponiert hatte. »Okay«, begann ich, um mir etwas Zeit zu verschaffen. »Sie haben gewonnen.« So, das war's von der Leseprobe.
Ja, vielen Dank, Claudia, für diesen tollen ersten Eindruck.
Gerne.
Uns bleiben jetzt noch sagenhafte 4 Minuten, um dir ein paar Fragen zu stellen. Und die erste Frage wäre denn, welche Figur aus Unicorn Rise ist dir denn besonders ans Herz gewachsen und warum?
Ja, im Grunde mag ich alle Figuren, sonst hätte ich sie nicht in ein Buch gesteckt, aber in Unicorn Rise ist mir jetzt auf jeden Fall die Tara natürlich sehr wichtig und ihre beste Freundin, die Marybelle. Die ist sehr flippig und verrückt und lockert oft Situationen auf und deswegen mag ich sie besonders gerne.
Die mochte ich im Lektorat auch sehr gerne. Ja, und in Unicorn Rise erfährt Tara ja, dass sie ein Totem besitzt. Ein Totem ist ein magisches Wesen, das seit Lebzeiten zu ihrer Familie gehört und auch ein Teil ihrer Stärke ausmacht. Und da Tara ja die Letzte aus dem Geschlecht der Unicorn ist, bedeutet das, dass ihr Totem ein Einhorn ist. Aber in Unicorn Rise gibt es ja noch sehr viele andere tolle Schutztiere.
Ja, genau.
Und jetzt wäre die Frage an dich, wenn du dir ein Totem aussuchen könntest, welches wäre das und warum?
Ja, natürlich, wer wünscht sich nicht auch ein eigenes Einhorn? Das wäre auch ganz toll. Allerdings, ich kenne jetzt alle Schutztiere und für mich persönlich würde wahrscheinlich die Wölfin am allerbesten passen und da würde ich mich besonders beschützt und behütet fühlen, ja.
Sehr schön. Und der Glaube in Unicorn Rise spielt ja eine große Rolle. Ja, welche Geschichten haben dich denn dazu inspiriert, selber Fantasy-Autorin zu werden? Gibt es da eine besondere, die da heraussticht?
Ja, ich habe schon immer sehr viel gelesen, bin mit Büchern aufgewachsen und ja, Alice im Wunderland ist so ein Buch, was ich jedes Jahr tatsächlich nochmal lese und ja, davon kann ich nicht genug bekommen, es hat mich sehr inspiriert und ich habe auch früher als Kind immer nach diesem Hasenbau gesucht, in der Hoffnung, ich falle da mal rein und komme im Wunderland raus.
Und es passiert
leider noch nicht,
leider
ich hoffe
nein.
Noch.
Schade. Und du selbst hast ja noch recht kleine Kinder, die können Unicorn Rise ja größtenteils noch nicht lesen, weil es ja ein Jugendbuch ist. Schreibst du denn für deine Kinder auch eigene Kinderbücher? Erzählst du ihnen gerne Geschichten oder liest du ihnen auch jeden Abend Alice im Wunderland vor?
Also wir haben da so ein Ritual, dass wir eigentlich regelmäßig Geschichten erzählen und meine Tochter, die ist jetzt 11, also mit Unicorn Rise kann die auch schon sehr viel anfangen, die mag das auch sehr. Ja, gerade abends stricken wir uns immer unsere Geschichten zusammen und da ist auch schon das ein oder andere Buch dann letztendlich bei entstanden.
Und in ein paar Jahren können deine Töchter dann vielleicht auch selber deine Testleser werden. Aber wie ist das denn momentan? Hast du Testleser oder hast du irgendwer, mit dem du dich gerne über deine neuen Buchideen austauschst?
Also neue Buchideen tausche ich tatsächlich mit meiner Tochter aus. Also sie ist da so der erste Zuhörer. Aber ich habe auch eine beste Freundin, die sehr gerne liest und sehr viel liest. Und der gebe ich dann auch immer die Buchprojekte, also was ich gerade geschrieben habe. Und dann sagt sie mir ihre Meinung.
Sehr gut. Und dann noch eine abschließende Frage. Welche Message ist dir denn bei Unicorn Rise besonders wichtig? Was möchtest du deinen Lesern mit auf den Weg geben?
Ja, bei Unicorn Rise ist die Botschaft ist eigentlich, an sich selbst zu glauben. Da hat Tara ein großes Problem anfangs mit und das wird aber besser, weil sie gewinnt Selbstvertrauen auch durch ihre Freunde, durch ihre Familie. Und sie kommt sich halt auch immer anders vor und die Message ist eigentlich, dass Anderssein gar nicht unbedingt was Schlechtes ist, weil wir sehen jetzt an Unicorn Rise, es kann etwas super Tolles auf einen warten.
Das war doch ein super Schlusssatz, finde ich. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und jetzt würden wir uns hier rechts am Rand sammeln, um die Gewinner auszugeben. Und ihr könnt auch gerne Fragen an Claudia stellen oder eure Postkarten signieren lassen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.